Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update der MigoSense. Mein Name ist Heiko Gossen.
Und ich bin Julia Kriewert.
Und wir begrüßen euch wieder zu unserem Wochenrückblick auf die Woche der Datenschutz-News. Unser Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Heute ist übrigens Freitag, der 10. Juli 2026. Und wie gesagt, wir schauen zurück auf die Woche. Was gab's Relevantes? Deswegen direkt die Frage an dich, Julia. Was hast du Relevantes heute dabei?
Ich habe heute dabei ein potenzielles Datenleck bei Nextcloud. Eine Entscheidung des österreichischen Bundesverwaltungsgerichts über die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit und unser Top-Thema, ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster über die Zulässigkeit der Verarbeitung von Luftbilddaten. Und dann habe ich auch noch zwei Lese- und Veranstaltungstipps dabei. Was hast du denn dabei, Heiko?
Ja, der habe ich auch welche im Gepäck, Lesehinweise, Veröffentlichungshinweise und ich habe ein Update zu Brillen-Rottler. Das Amtsgericht Arnsberg hat dort nämlich nun entschieden und ein weiteres Urteil habe ich dabei aus Rheinland-Pfalz, wo es um die Disponierung des Auskunftsrechts geht im Rahmen eines Vergleichs. Und last but not least ein Urteil aus Köln. Das Oberlandesgericht Köln hat dort zur Aufzeichnung von Tonaufnahmen aus einem Livestream entschieden. Also auch da heute eine sehr urteilslastige Folge, würde ich mal sagen.
Ja, aber trotzdem eine spannende Auswahl.
Ja, definitiv. Aber wir haben es ja in der Vorbereitung schon gemerkt, dass Urteile sind natürlich auch immer zeitintensiv.
Das stimmt auf jeden Fall.
Aber für euch tun wir das natürlich gerne. Von daher würde ich sagen, Julia, wir legen los.
Gerne. So, fangen wir an mit Nextcloud. Bei Nextcloud war die interne Datenbank Elasticsearch zeitweise öffentlich über das Internet erreichbar. Betroffen waren rund 367.000 Datensätze, darunter Rechnungen, Verträge, E-Mails und Informationen zu Kundenbeziehungen. Teilweise sollen auch technische Skripte mit fest hinterlegten Zugangsdaten erhalten gewesen sein. Nach Bekanntgabe des Vorfalls wurde der öffentliche Zugriff geschlossen. Nextcloud erklärte, Ursache sei eine Fehlkonfiguration der eigenen Hosting-Infrastruktur gewesen. Die Fehlkonfiguration habe sich ausschließlich auf die Systeme des Unternehmens beschränkt. Die Open-Source-Software von Nextcloud, selbst gehostete Installationen und deren Nutzer seien nicht betroffen gewesen. Außerdem gab es auch keine Hinweise darauf, dass die offengelegten Daten tatsächlich missbraucht wurden. Also dazu haben wir bislang keine Informationen.
Finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis, ne, weil Nextcloud setzen ja wirklich viele ein zum Datenaustausch. Deswegen, also jeder, der es selbst hostet oder irgendwo anders hostet, außer bei Nextcloud selber, kann da erstmal beruhigt sein. Und ja, so Fehlkonfigurationen in so Elastic-Cloud-Umgebungen, das ja ist auch nicht das erste Mal, dass das Ursache für ein Datenleck ist. Deswegen, vielleicht nimmt das jeder nochmal als Anlass für sich, auch nochmal die Admins zu bitten, da regelmäßig mal drauf zu schauen oder vielleicht auch Prüfroutinen drauf laufen zu lassen, wenn man sowas einsetzt. Dann gehen wir weiter. Das Amtsgericht Arnsberg hat die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs im Verfahren Brillen-Rottler jetzt erstmals angewendet und ein rechtsmissbräuchliches Auskunftsersuchen zurückgewiesen. Dennoch hat der Kläger wohl vor, Berufung einzulegen. Im März diesen Jahres hatte der EuGH ja die Vorlagefrage des AG Arnsberg im Fall Brillen-Rottler entschieden. Da haben wir hier ja auch ausführlich zu berichtet. Und die Richter in Luxemburg stellten dabei ja den wichtigen Grundsatz auf, dass auch ein erstes Auskunftsersuchen nach Artikel 15 DSGVO schon rechtsmissbräuchlich sein kann. Allerdings natürlich nur in besonderen Ausnahmefällen, wer sonst bisschen doof für die Betroffenen, aber wenn objektive Umstände zeigen, dass das Auskunftsrecht gar nicht seinem eigentlichen Zweck dient, dann kann ein Rechtsmissbrauch hier vorliegen. Deswegen hat jetzt natürlich das Amtsgericht Arnsberg, nachdem es diese Frage dem EuGH gestellt hatte und dann ja auch diese Entscheidung bekommen hat, jetzt natürlich die Aufgabe, das im konkreten Fall anzuwenden und umzusetzen. Und ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund, worum es ging für alle, die, ich glaube, die meisten kennen zwar den Fall, aber der ein oder andere hat ihn vielleicht dann doch nicht so präsent. Es geht hier um den Newsletter des Optikers Brillenrottler. Da hatte sich der Kläger seinerzeit angemeldet, gab dabei sogar freiwillig mehr personenbezogene Daten an, als überhaupt erforderlich gewesen wäre, nämlich Name, Vorname, und verlangte dann bereits 9 Tage später Auskunft nach Artikel 15. Und nachdem Brillenrottler dieses Auskunftsersuchen wegen Rechtsmissbrauchs zurückgewiesen hatte, forderte der Kläger dann Schadensersatz. Jetzt muss das Amtsgericht Arnsberg die Vorgaben, wie gesagt, umsetzen und hat das dann auch getan, mit dem Ergebnis, das Auskunftsersuchen war laut Richterin am Amtsgericht rechtsmissbräuchlich. Deshalb durfte Brillenrottler die Auskunft verweigern und musste entsprechend natürlich auch keinen Schadensersatz zahlen. Entscheidend für die Richterin war nicht nur ein einzelner Umstand, sondern am Ende die Gesamtschau. Nämlich einerseits, der Kläger hatte mehr Daten angegeben als notwendig. Dann zwischen Anmeldung und Auskunftsersuchen lagen auch nur wenige Tage. Und obwohl er in Wien lebt, hat er sich für einen regionalen Newsletter aus Nordrhein-Westfalen angemeldet. Auch das ergab für die Richterinnen insgesamt eher ein widersprüchliches Verhalten. Und ich finde, das ist auch nicht ganz unwichtig, wer sich auf einen besonders sorgfältigen Umgang mit personenbezogenen Daten berufe, so die Richterin, müsse sich nach ihrer Auffassung auch selbst entsprechend verhalten. Also dahingehend ist schon dadurch, dass er selber, wie gesagt, mehr Daten angegeben hat und dann auch bei dem Auskunftsersuchen viel mehr Daten mitgegeben hat, als man eigentlich bräuchte, hat er sich widersprüchlich verhalten. Und sie sieht halt, bei datensensiblen Menschen könne man auch erwarten, dass diese natürlich persönliche Daten nicht ohne Not preisgeben. Und deswegen passt es aus ihrer Sicht nicht zusammen und sprach hier auch dann gegen ein echtes Interesse der Kontrolle an der Datenverarbeitung. Deswegen hat sie das Zurückweisungsschreiben von Brillenrottler auch als ausreichend erachtet. Ein Datenschutzverstoß konnte sie auch nicht erkennen und hat deswegen letztendlich die Klage dann abgewiesen bzw. das festgestellt. Aber, wie gesagt, abgeschlossen scheint der Fall damit noch nicht zu sein, denn der Anwalt des Klägers hat bereits Berufung beim Landgericht Arnsberg angekündigt und ja, seiner Auffassung nach hat das Amtsgericht wesentlichen Vortrag seines Mandanten unberücksichtigt gelassen und die Maßstäbe des EuGH falsch angewendet. Ja. Gegenseite sieht das natürlich naturgemäß ein bisschen anders. Die sehen das, wie gesagt, als konsequente Umsetzung der EuGH-Entscheidung. Aber ja, wie auch immer das Landgericht jetzt am Ende entscheiden wird, ich glaube, es bleibt doch sehr stark vom Einzelfall abhängig, ob man hier einen Rechtsmissbrauch wird feststellen können oder nicht. Und ja, schlussendlich auch so DSGVO-Hopper, wie man die ja, glaube ich, mittlerweile nennt, werden wahrscheinlich ihre Learnings daraus ziehen, oder?
Hoffentlich. Schön wär's.
Naja, ich habe so ein bisschen Sorge, dass sie ihr positive Learnings daraus ziehen, dass sie dann zukünftig nicht mehr sich widersprüchlich verhalten, aber das Verhalten als solches nicht aufgeben.
Ein paar Tipps daraus mitnehmen, wie man es
genau
besser machen kann. Ne?
Ja, genau. Naja, wir müssen damit leben.
Wir werden sehen. Das österreichische Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 1. Juni 2026 klargestellt, dass für die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit nicht die Bezeichnung in einer Datenschutzerklärung maßgeblich ist, sondern die tatsächliche Entscheidungsgewalt über Zweck und Mittel der Verarbeitung. In dem Fall ging es um Corona-Teststraßen und die Frage, ob das Gesundheitsministerium für die Erhebung personenbezogener Daten bei der Registrierung verantwortlich war. Der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, bei mehreren Corona-Tests nicht ausreichend über die Datenverarbeitung informiert worden zu sein. Das Gericht musste daher zunächst prüfen, ob sich die Beschwerde überhaupt gegen die richtige Stelle richtete. Dabei stellte das Bundesverwaltungsgericht klar, nur weil eine Organisation in einer Datenschutzerklärung als Verantwortlicher genannt wird, ist sie das noch nicht automatisch. Eine solche Angabe hat keine konstitutive Wirkung. Entscheidend ist vielmehr, wer tatsächlich festlegt, zu welchen Zwecken Daten verarbeitet werden und wie die Verarbeitung ausgestaltet wird. Nach Ansicht des Gerichts hatte das Gesundheitsministerium keinen ausreichenden Einfluss auf die konkrete Datenerhebung in den Teststraßen und auch die spätere Übermittlung der Testergebnisse an ein staatliches Informationssystem reichte nicht aus, um das Ministerium für alle vorherigen Verarbeitungsschritte verantwortlich zu machen. Damit folgt das Gericht der Linie des Europäischen Gerichtshofs, dass die tatsächliche Kontrolle über den Verarbeitungsprozess maßgeblich ist. Vertragliche Regelungen, Datenschutzhinweise oder andere formale Bezeichnungen treten dahinter zurück. Also grundsätzlich nichts Neues, aber dennoch nicht weniger relevant. Für Unternehmen ist die Entscheidung natürlich besonders bei komplexen und arbeitsteiligen Datenverarbeitungen relevant. Die Rollenverteilung darf nicht einfach aus einer Datenschutzerklärung oder einem Vertrag beispielsweise übernommen werden. Stattdessen muss natürlich jeder Verarbeitungsschritt einzeln betrachtet werden. Und zu prüfen ist insbesondere, wer den Zweck, den Umfang der Daten, die Empfänger, die Speicherdauer und die wesentlichen technischen und organisatorischen Mittel entscheidet. Eine fehlerhafte Bezeichnung in den Datenschutzhinweisen macht eine Organisation zwar nicht automatisch zum Verantwortlichen, umgekehrt kann sich eine Stelle ihrer Verantwortung aber auch nicht dadurch entziehen, dass sie dort nicht oder falsch bezeichnet wird.
Ja, ist eine Entscheidung, die wir auch in ähnlichen Konstellationen ja schon mal hatten, wo dann das Thema gemeinsame Verantwortlichkeit versus Auftragsverarbeitung nicht so dargestellt wurde, wie es dann faktisch eigentlich ist. Und in der Praxis ist es ja auch mal wieder feststellbar, dass es da sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, wo eine Auftragsverarbeitung wirklich anwendbar ist und wo nicht. Und deswegen, ja, ist aus meiner Sicht nachvollziehbar und auch in der Linie. Von daher, ja, gut, dass es da nochmal ein bisschen was in diese Richtung auch gibt, was die Rechtsmeinung, die herrschende Meinung, glaube ich, auch bestärkt. Betroffene können über einen entstandenen Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO grundsätzlich rechtswirksam disponieren und sich dann später nicht auf einen unzureichenden Vergleich berufen. Das hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz nun entschieden. Danach ist ein bereits entstandener Auskunftsanspruch nach Artikel 15, wie gesagt, disponibel und Betroffene müssen das dann auch sozusagen akzeptieren, wenn sie davor in einem Vergleich da rechtswirksam darauf verzichtet haben. Wichtig ist, dass der Vergleich erkennen lässt, dass genau dieser Anspruch auch abschließend geregelt werden soll. Im Fall hatte ein ehemaliger Arbeitnehmer nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses dann bei seinem früheren Arbeitgeber eine umfassende Auskunft nach Artikel 15 verlangt und zusätzlich Schadensersatz wegen behaupteter Datenschutzverletzungen. Während dann eines arbeitsgerichtlichen Verfahrens schlossen die Parteien einen Vergleich und darin verpflichtete sich der Arbeitnehmer unter anderem zur Entfernung von Foto und Namen des Arbeitnehmers von der Unternehmenswebseite, zahlte sogar eine Entschädigung und vereinbarte mit dem Arbeitnehmer eine umfassende Erledigung sämtlicher Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis. Und trotz dieses Vergleichs verlangte der Arbeitnehmer später dann erneut die bereits begehrte DSGVO-Auskunft und nochmal 5.000 Euro Schadensersatz wegen der aus seiner Sicht dann weiterhin unterbliebenen Auskunft. Der Kläger vertrat die Auffassung, dass der gesetzliche Auskunftsanspruch hier durch den Vergleich nicht erfasst worden sei und deswegen wird damit natürlich dann auch seinen Auskunftsanspruch begründete. Das Landesarbeitsgericht folgte dieser Argumentation schlussendlich jetzt aber nicht, denn nach seiner Auffassung erfasste der gerichtliche Vergleich bereits auch den geltend gemachten Auskunftsanspruch nach Artikel 15. Entscheidend sei, dass der Anspruch bereits Gegenstand des früheren Verfahrens gewesen sei und der Vergleich natürlich auch eine umfassende Erledigung der datenschutzrechtlichen Streitpunkte sowie eine weit gefasste Abgeltungsklausel enthalte. Ja, das Gericht hat somit sozusagen nochmal auch klargestellt, dass Betroffene grundsätzlich über einen Auskunftsanspruch disponieren können und dass auch aus dem datenschutzrechtlichen Selbstbestimmungsrecht folgt, dass eine betroffene Person einen Anspruch natürlich dann im Rahmen eines Vergleichs auch wirksam aufgeben kann. Es ist meines Erachtens halt etwas, was jetzt in der DSGVO erst sozusagen auch entstanden ist. Ich erinnere mich an die alte BDSG-Fassung, da stand bei den betroffenen Rechten meines Erachtens noch sowas drin, wie dass die unabdingbar sind. Dementsprechend wäre es wahrscheinlich vor 2018 vielleicht etwas schwieriger geworden, aber da gab es ja auch diesen umfassenden Auskunftsanspruch in der Form so noch nicht. Deswegen sicherlich etwas, was wir insgesamt hier bewerten müssen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, weil die Frage ist ja dann, in welchen Konstellationen kann sowas vielleicht auch noch funktionieren und hat das vielleicht, findet das vielleicht noch irgendwo Nachahmer. Das gilt jetzt mal abzuwarten.
So, dann kommen wir zu unserem heutigen Top-Thema. Das OVG Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass die bloße Möglichkeit einer späteren KI-Auswertung eine aktuell rechtmäßige Bildverarbeitung nicht automatisch unzulässig macht. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat sich mit Luftbildern beschäftigt, die eine Kommune zur Berechnung von Niederschlagwassergebühren genutzt hat. Auf den Aufnahmen waren Grundstücke, Dächer, Terrassen und andere versiegelte Flächen zu erkennen. Personen waren nicht identifizierbar. Auch Einblicke in Wohnräume waren nicht möglich. Die betroffene Grundstückseigentümerin befürchtete allerdings, dass die Bilder später mithilfe künstlicher Intelligenz geschärft oder mit anderen Daten verknüpft werden könnten. Dadurch könnten wesentlich genauere Informationen über das Grundstück und möglicherweise auch über die private Lebensführung entstehen. Dem Gericht reichte diese abstrakte Möglichkeit allerdings nicht aus. Entscheidend war, was mit den Bildern tatsächlich gemacht wurde und welche Verarbeitung konkret geplant war. Für eine KI-gestützte Bildschärfung oder eine Verknüpfung mit weiteren Daten gab es keine konkreten Anhaltspunkte. Datenschutzrechtlich wichtig ist dabei, dass auch wenn auf einem Luftbild keine Person zu erkennen ist, es sich natürlich trotzdem um personenbezogene Daten handeln kann. Das ist dann der Fall, wenn sich die Aufnahme einem bestimmten Grundstück und damit einem bestimmten Eigentümer zuordnen lässt. Das Gericht hielt die Verarbeitung dennoch für zulässig. Die Kommune nutzte die Bilder, ja, um versiegelte Flächen zu ermitteln und Niederschlagwassergebühren zu berechnen, sodass die Verarbeitung einer kommunalen Aufgabe diente. Besonders wichtig war für das Gericht die geringe Aussagekraft der Aufnahmen. Die Bilder hatten nur eine niedrige Auflösung, private Details nicht erkennbar und deshalb bewertete das Gericht den Eingriff in die Rechte der Betroffenen als gering. Auch die theoretische Möglichkeit eines Datendiebstahls oder eine spätere technische Aufbereitung genügt hierbei nicht. Solche Risiken müssen konkret dargelegt werden und allgemeine Hinweise darauf, was technisch irgendwann möglich sein könnte, reichen für ein gerichtliches Verbot nicht aus. Für Unternehmen zeigt der Beschluss zunächst, wie wichtig konkrete Risikobewertung ist, also dass nicht nur maßgeblich ist, was mit den Daten theoretisch möglich wäre, sondern entscheidend ist, welche Technik tatsächlich eingesetzt wird, welcher Zweck verfolgt wird und welche zusätzlichen Verarbeitungsschritte realistisch geplant sind. Gerade bei Bildern und anderen umfangreichen Datensätzen sollten Unternehmen ausdrücklich dokumentieren, ob eine spätere KI-Auswertung vorgesehen ist. Und ebenso ist es sinnvoll, bestimmte Nutzungen vertraglich auszuschließen. Dazu gehören etwa dann nachträgliche Bildschärfung, das Training von KI-Modellen oder die Verknüpfung mit externen Datenquellen. Wichtig ist natürlich auch zu berücksichtigen, der Beschluss ist natürlich kein Freibrief für spätere KI-Auswertung. Werden Daten nachträglich geschärft, angereichert oder für neue Zwecke verwendet, muss die Verarbeitung natürlich neu bewertet werden. Dann können eine neue Rechtsgrundlage, zusätzliche Informationspflichten oder auch eine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich werden.
Frag mich bei sowas ja immer, was haben die Leute eigentlich im Garten, was man sozusagen so, was so viel Aufschluss über die Privatsphäre gibt.
Ja, da wird man eigentlich noch neugieriger, wenn man sowas hört, ne?
Ganz genau. Wer weiß, vielleicht lag gerade die Leiche da, sie in eurem Garten vergraben wollte oder so. Das kann natürlich dann durchaus vielleicht problematisch werden. Gut, machen wir weiter, bevor das hier zu spekulativ wird. Das Oberlandesgericht Köln hat entschieden, dass die Veröffentlichung heimlich aufgezeichneter Tonaufnahmen aus einem privaten Livestream ohne Einwilligung das Persönlichkeitsrecht verletzt. Kurz zum Hintergrund, der Antragsteller nahm an einem nicht öffentlichen Livestream teil und während der Übertragung wurden dann seine Wortbeiträge von einem anderen Teilnehmer wiederum aufgezeichnet. Dieser veröffentlichte dann später wiederum diese Tonaufnahmen in einem öffentlich zugänglichen Livestream und dabei war dann der jetzige Antragsteller, also der sozusagen sich zu Wort gemeldet hatte in dem vorherigen ersten Livestream, aufgrund seiner Stimme sowie der Nennung seines Vornamens und seines Plattformnamens identifizierbar. Der Betroffene verlangte jetzt deswegen im Rahmen einer einstweiligen Verfügung, dass die Aufnahmen künftig nicht mehr veröffentlicht werden dürften und das Oberlandesgericht, ja, gab der Beschwerde nun statt und erließ die begehrte einstweilige Verfügung. Dem Antragsgegner wurde entsprechend untersagt, diese heimlich aufgezeichneten Tonaufnahmen erneut zu veröffentlichen, wiederzugeben und natürlich zu verbreiten. Und das Gericht stellte außerdem auch nochmal klar, dass der Unterlassungsanspruch nicht durch die DSGVO ausgeschlossen wird. Vielmehr können Betroffene neben den Ansprüchen aus der DSGVO auch auf nationale zivilrechtliche Unterlassungsansprüche zurückgreifen. Nach Auffassung des Gerichts verletzt natürlich die Veröffentlichung der Tonaufnahmen das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Antragstellers, insbesondere das Recht am gesprochenen Wort. Wir gucken da gerne natürlich in das Strafgesetzbuch 201 StGB und die schützt jeden davor, dass Äußerungen natürlich ohne Zustimmung aufgezeichnet und anschließend veröffentlicht werden, wobei 201 schon die Aufzeichnung als solches natürlich unter Strafe stellt und nicht erst die anschließende Veröffentlichung. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ja, und wie gesagt, auch Livestreams sind wie gesagt, nicht automatisch öffentlich geäußerte Worte. Deswegen, wenn es wie in dem Fall hier ein privater Livestream ist, dann zählt das natürlich oder fällt das natürlich auch mit ins Gewicht. Also geschlossene Benutzergruppe zum Beispiel ist da ein ganz wichtiger Indikator. Deswegen dürfte der Antragsteller hier auch darauf vertrauen, dass seine Beiträge nur dem begrenzten Teilnehmerkreis zugänglich bleiben und die spätere Verbreitung dann durch andere Teilnehmer deswegen hier auch dann Rechtsverstoß darstellen. Für uns natürlich wichtig, dran zu denken. Wie gesagt, wenn wir das jetzt natürlich in unseren Alltag schauen, immer häufiger finden wir Meetings, die aufgezeichnet werden, weil es natürlich mittels KI heutzutage sehr einfach möglich ist. Und dementsprechend sind wir natürlich auch genau in diesem Anwendungsbereich. Deswegen vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf die Privacy-Konferenz dieses Jahr am 28. und 29. September in Berlin. Und da werden wir als MioSense auch einen Workshop zur Nutzung des berechtigten Interessens als Rechtsgrundlage bei Transkription und KI-Zusammenfassungen machen. Also von daher, meldet euch da gerne an. Wie gesagt, in Berlin, live vor Ort. Gute Möglichkeit, uns auch mal persönlich kennenzulernen. Den Workshop werden Laura und ich machen vor Ort. Also von daher, wie gesagt, kommt gerne vorbei, meldet euch an. Wir freuen uns und gleichzeitig können wir das Thema Interessenabwägung bei Transkription und KI-Zusammenfassung einmal durchgehen.
So, dann habe ich noch eine letzte Information. Frederik Richter wird sein Amt als Vorstand der Stiftung Datenschutz Ende Juli 2026 niederlegen. Somit endet nach mehr als 13 Jahren die Amtszeit des Gründungsvorstands, während Kirsten Bock die Leitung zunächst übergangsweise übernimmt.
Ja, man munkelt. Er geht zu einer Aufsichtsbehörde, aber er wird nicht Datenschutzbeauftragter. Aber wie gesagt, wir werden ihn wahrscheinlich in der Datenschutzwelt noch vielleicht wiedersehen.
Ja,
aber da er ja auch schon, genau, da er auch, also es ist ja schon ein bekannter Mensch in der Datenschutzwelt, die Stiftung Datenschutz an sich sowieso. Und wir hatten ihn ja auch schon zu Gast hier in, ich glaube, sogar unserer ersten Silvestershow. Deswegen, ja, glaube ich, ist es eine Meldung wert hier bei uns.
Auf jeden Fall.
Kommen wir zu unseren Veröffentlichungen und Veranstaltungen, wobei ich glaube, wir haben heute nur Veröffentlichungen dabei, aber vielleicht eine erste, die ist quasi Bezug zu letzter Woche. Letzte Woche hatten Gregor und David ja über die DSFA-Listen gesprochen und dass die niederländische Aufsichtsbehörde dort jetzt auch was veröffentlicht hat. Daraufhin hat sich eine Hörerin auch bei uns gemeldet. Vielen Dank dafür auch nochmal und darauf hingewiesen, dass es auch eine solche Liste in Österreich bereits gibt. Gerade weil wir ja auch viele Zuhörer in Österreich haben, habe ich gedacht, das ist vielleicht nochmal schön, wenn wir da auch nochmal drauf hinweisen. Die Liste gibt es dort schon seit 2018 und ist dort auch in einer entsprechenden Verordnung der österreichischen Datenschutzaufsichtsbehörde niedergelegt und wir verlinken die auch nochmal hier in den Shownotes. Gerade wie gesagt für die österreichischen Zuhörer, glaube ich, eine gute Sache. Ich bleibe aber auch dabei, was Gregor und David letzte Woche gesagt haben. Da wäre es natürlich schön, auch auf europäischer Ebene vielleicht mal etwas zu haben.
Der Europäische Datenschutzausschuss hat Leitlinien zur Anonymisierung und Webscrapping im Bereich generativer künstlicher Intelligenz sowie zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Blockchain-Technologien verabschiedet. Die Leitlinien bieten klare Definitionen für anonyme Daten und enthalten einen kontextuellen sowie vereinfachten Ansatz zur Bewertung der Anonymisierung. Auch beim Webscrapping für KI-Training hat der Ausschuss die Anforderungen konkretisiert. Im Mittelpunkt stehen dabei grundsätzlich die Rechtsgrundlage, die Zweckbindung, die Transparenz und die Datenminimierung. Die Leitlinien zur Anonymisierung und Webscrapping können noch bis zum 30. Oktober 2026 öffentlich konsultiert werden. Der Beitrag ist daher ein Lesetipp für alle, die gegebenenfalls KI-Projekte datenschutzrechtlich bewerten oder den Einsatz gescrapter Trainingsdaten begleiten oder natürlich auch für alle anderen Interessierten.
Ja, also auf den haben wir ja jetzt lange gewartet, auch die Leitlinien zur Anonymisierung. Ich habe selber noch keinen Blick reinwerfen können, aber ich glaube, das hat nochmal einen sehr hohen praxisrelevanten Anteil. Deswegen die Konsultation, glaube ich, gut, wenn man die auch nutzt. Wobei, das wissen wir spätestens seit der Themenfolge mit Herrn Professor Kugelmann, die sind jetzt schon gültig. Also das heißt, in dem Moment, wo die veröffentlicht sind, auch wenn sie noch zur Konsultation stehen, sind sie aber schon durch die Landesaufsichtsbehörden dann auch natürlich anwendbar. Die französische Datenschutzaufsicht CNIL hat eine neue Empfehlung zum datenschutzkonformen Umgang mit Standortdaten vernetzter Fahrzeuge veröffentlicht und damit auch ihre Leitlinie aus dem Jahr 2010 ersetzt. Und in dem Papier beschreiben sie praxisnah, wie Hersteller, Flottenbetreiber und Telematikanbieter die Anforderungen der DSGVO bei der Verarbeitung von Fahrzeugstandarddaten umsetzen können. Im Mittelpunkt stehen dann wiederum Vorgaben zur Datenminimierung, Transparenz, Speicherfristen, Datensicherheit, aber auch Datenschutz durch Technikgestaltung. Das Ganze wurde jetzt am 30. Juni im französischen Amtsblatt veröffentlicht und ja, soll natürlich als Orientierung für den datenschutzkonformen Einsatz dann in Connected Car-Diensten herangezogen werden. Das Dokument ist meines Wissens bisher nur auf Französisch verfügbar, aber ich traue allen zu, heutig moderne Tools zum Übersetzen zu nutzen. Also von daher, wer in dem Bereich tätig ist, glaube ich, der kann da sicherlich auch das eine oder andere vielleicht noch sich mal draus ziehen.
Mein letzter Tipp führt nach Brüssel. Dort hat am 9. Juli 2026 eine Fachkonferenz zum Einsatz künstlicher Intelligenz in modernen Personalprozessen stattgefunden. Besonders betrachtet wird dabei der öffentliche Sektor der Europäischen Union. Dabei geht es um die Frage, wie Grundrechte auch in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt wirksam geschützt werden können. Die Aufzeichnung ist daher bestimmt interessant für alle, die sich mit KI im Personalwesen, automatisierten Auswahlverfahren und den datenschutzrechtlichen Grenzen solcher Systeme befassen.
Wunderbar, dann sind wir durch für heute. Vielen Dank, liebe Julia.
Vielen Dank dir.
Euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Nutzt gerne weiterhin Möglichkeiten zur Kommentierung auf der Folgenseite. Den Link findet ihr in den Shownotes. Nutzt auch gerne die Gelegenheit, uns Reviews zu hinterlassen. Unter 5 Sternen geht natürlich nichts. Nein, seid ehrlich, aber wir freuen uns natürlich über jede positive. Und in dem Sinne, bleibt uns gewogen und auf bald.
Bis dann.